Für viele von uns hat heute Abend das Warten ein Ende. In den letzten Wochen, da haben wir ja das Thema Warten auf Gott behandelt. Und heute ist sowas wie der Höhepunkt all unseres Wartens. Manche zitieren ja immer gern den Spruch, dass Warten die schönste Vorfreude sei. Und zwar die schönste Vorfreude auf Weihnachten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dieser Spruch, der zieht bei unseren Kindern gar nicht. Ich möchte euch sagen, liebe Leute, ihr habt es fast geschafft. Ihr müsst nur noch diese eine Predigt durchhalten. Und dann dürft ihr nach Hause gehen und den Weihnachtsbaum oder was drunter ist, entern. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren bei meinen Schwiegereltern Bescherung gehabt habe. Und ich habe mich mit meiner Videokamera hinterm Tannenbaum positioniert. Unsere Jungs, die waren in so einem Nebenräumchen. Und dann müssen die quasi hören, wie der Weihnachtsmann kommt und wie er dann wieder geht. Und dann kommt eine kleine Glocke. Und dann dürfen die raus aus diesem Zimmer, ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm wird, weil das, was ich damals da gefilmt habe, das wollte ich euch gar nicht zeigen, weil die sind wie ein Kampfgeschwader rausgeschossen gekommen und in Hechtrolle über die Pakete, und du hast nur Freudenschreie und Kartons zerreißen gehört. Ja. Und mir war klar, dass unsere britische Erziehung gestrandet ist, also hat überhaupt nichts gebracht all die Jahre. Ich wiederum würde sagen, ich habe was gelernt jetzt in dieser Adventszeit. Denn wenn wir das Thema hatten, Warten auf Gott, dann habe ich gelernt, dass Warten Sinn macht. Denn wenn wir auf Gott warten, dann verändert es uns. Er kommt nie zu spät, sondern immer rechtzeitig. So wie auch an Weihnachten. Jesus hat seinen Vater verlassen, um auf diese Erde zu kommen, weil er einen Auftrag hatte. Er sollte uns retten. Und wie jedes Mal vor einem der Festtage stellt sich ein Prediger die Frage, was kann ich denn Neues über Weihnachten erzählen? Und ich habe begriffen, dass ich gar nichts Neues mehr erzählen muss. Denn wenn wir alle an solchen Festtagen zusammenkommen, dann wollen wir eigentlich die alte Geschichte hören. Dann kommen wir zusammen, um die Weihnachtsgeschichte zu hören. Das möchte ich eigentlich auch mit uns machen, und zwar anhand von Gemälden. Der Engel Gabriel, der wird ganz am Anfang zu einem jungen Mädchen geschickt. Das junge Mädchen heißt Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit ihr. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Also während Maria da noch über die Worte des Engels nachdenkt, da wollen wir mal genauer hinschauen, was da tatsächlich passiert. Maria war ziemlich jung. Man schätzt, dass sie ungefähr 15 Jahre gewesen ist zu der Zeit. Maria war ziemlich unerfahren und nahezu keine Vorkenntnisse in Krisenmanagement gehabt. Würdet ihr eine Person mit solch einer Beschreibung auf eine Position mit hoher Verantwortung setzen? Ich würde es nicht machen. Doch Gott hat genau das getan. Maria soll Jesus zur Welt bringen, den Sohn Gottes, an dem sich das Schicksal der ganzen Menschheit mal festmachen wird. Welche besonderen Qualifikationen weist Maria dafür denn auf? Eigentlich keine. Aber halt, zwei Eigenschaften gibt's doch noch. Für die kann Maria aber gar nichts. Denn die lässt Gott ihr nämlich zusprechen. Er sagt zum einen, du bist von Gott beschenkt, begnadet und Gott steht auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Und ich find es tröstlich, dass Gott sich einfach zu mir auf meine Seite stellt. Und er traut ihr Großes zu. Und dann traut er mir auch Großes zu. Und das macht mir Mut, vor allem wenn ich manchmal gerade wieder mickrig und unbrauchbar von mir denke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich zu nichts nutze bin. Wenn ich meinen eigenen Ansprüchen mal wieder nicht genüge, wie sollte da erst Gott mit mir zufrieden sein? Nein, Gott macht sich nicht abhängig von meiner Einschätzung über mich selbst, ob sie nun stimmt oder nicht. Er hat einen Plan mit mir und er setzt den um. Und einen Plan hat er auch mit dir und mit mir. Doch es liegt an dir, ob du zu diesem Plan Ja sagst. Da sprach Maria zu diesem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und wir sehen, die erste Frage war, wie bei allen anderen Zweiflern auch, die über die Jungfrauengeburt zweifeln. Wie soll denn das ohne Sex funktionieren? Wie soll man ein Kind bekommen, ohne miteinander zu schlafen? Etwa durch den Heiligen Geist? Genau durch den. Genau durch den, keine weitere Erklärung notwendig. Interessanterweise sagt die Bibel überhaupt nichts über irgendwelche Erklärungen. Weil wir vergessen oft, dass es sich hier nicht um irgendeine Geburt handelt, sondern um die Geburt des Sohnes Gottes. Ein König, ein Retter, er kam anders als erwartet. Er kam arm in einen Stall und eben nicht durch menschliches Eingreifen. Eben ein Wunder. Und das ist sehr wichtig. Wir Menschen denken immer, wir müssen alles mit dem Verstand irgendwie erklären können. Ich glaube, Wunder kann und braucht man nicht erklären. Jesus selbst hat später auch noch sehr viele Wunder getan. Und selbst da, wo die mit dabei gestanden sind und diese Wunder selber gesehen haben, konnten sie es manchmal nicht glauben. Der Glaube bewährt sich eben gerade da, wo er vertraut, ohne einen Beweis zu haben. Denn wie ist da geschrieben? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und nun, Maria bleibt zurück und wartet auf Gott, obwohl sie sich ausmalen kann, was das jetzt für sie bedeuten wird. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ausmalen könnt, was diese Zusage denn jetzt bedeuten wird. Schwanger zu werden, ohne verheiratet zu sein, war ein Todesurteil zu der damaligen Zeit. Dann wird Josef bei mir bleiben, wenn er auch weiß, dass das Kind nicht von ihm ist. Wird unsere Beziehung und spätere Ehe daran Schaden nehmen. Des Weiteren musste sie Gott vertrauen, vor der Gesellschaft, in der sie lebte, bewahrt zu werden. Denn aus dieser Gesellschaft wäre sie als Schwangere, die nicht verheiratet war, ganz klar ausgeschlossen worden. Das ist ein Warten auf Gott wie auf glühenden Kohlen. Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. Und zwar zu ein paar taffen Burschen, würde ich mal so sagen, die außerhalb von Bethlehem ihrer Arbeit nachgehen. Männer, die bei Wind und Wetter draußen sind und auf ihre Schafe starren. Die keine Angst vor wilden Tieren oder Wölfen haben. Männer, die am Lagerfeuer sitzen, vielleicht eine Pfeife anzünden und sich Abend für Abend alte Geschichten ihrer Vorfahren weitererzählen. Sicherlich hatten sie schon von den Prophezeiungen im Alten Testament gehört, dass da mal ein König, der Messias, kommen soll. Was sie aber nie im Traum gedacht hätten, was sie nie geglaubt hätten, ist, dass sie einmal eine Rolle in dieser Geschichte spielen werden. Und auf einmal wurde es gleißend hell über ihnen. Wie wenn plötzlich der Himmel nur noch aus Scheinwerfern besteht. Und alle waren sie auf sie gerichtet. Und anhand der Umrisse konnte mancher ein helles, gleißendes Wesen über ihnen erkennen. Manche von euch haben Transformers gesehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie diese riesig großen Maschinen und sowas und die kleinen Menschen. Und da stehen diese Engel da und die Menschen wissen erst gar nicht, was soll ich tun? So überdimensionale Wesen, vor denen man allein durch die Größe schon Panik bekam. Dann noch dieses Strahlen, das diesen Engel umgab, die Herrlichkeit Gottes. Und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in den Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt die Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn die nicht reihenweise Herzinfarkte bekommen hätten, hätte mich das nicht gewundert. Aber wie gesagt, es waren taffe Burschen, diese Hirten. Aber auch sie hatten jämmerliche Angst. Ich kann es mir nur ausmalen, aber ich glaube, wir alle hätten Angst gehabt. Auch ihr hättet euch in die Hosen gemacht, wenn sowas vor euren Augen passiert wäre. Ein gewaltiger Engel und diese ausstrahlende Herrlichkeit. Die Botschaft des Engels beinhaltet drei Dinge. Einmal, fürchtet euch nicht vor unserer Erscheinung, die ihr da seht. Zweitens, es ist ein Zeichen, dass der Retter geboren ist. Israel hatte viele Retter zu der damaligen Zeit. Ihr müsst nur das Buch Richter mal durchlesen. Jeder Richter war wie so ein Retter. Aber was macht denn diesen jetzt besonders? Dieser ist Christus der Herr. Das ist der messianische Retter, der kommen sollte. Und es heißt, dass da diese gewaltigen Engel die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte. Wir sehen das ein bisschen hier an diesem Bild, dass um diese Engel herum die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte. Und ich habe mir echt die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was denn das bedeuten könnte. Und ich möchte einen Moment mal drauf eingehen, wenn ihr erlaubt. Es taucht immer wieder in der Bibel auf, die Herrlichkeit des Herrn. Was heißt denn das überhaupt? Und ich denke, nicht, dass wir das mit Worten wirklich beschreiben können, dass wir dem gerecht werden. Aber ich möchte mal ein bisschen was dazu sagen. Im Buch Hesekiel kommt der Prophet, der bekommt da so eine Vision und er sieht auch unglaubliche Dinge, die uns schwerfallen, mit dem menschlichen Verstand zu deuten. Aber interessanterweise lesen wir da am Ende dieser Vision, wie die Herrlichkeit Gottes in Kapitel 11, 23, gerade vor der Zerstörung Jerusalems, sich erhebt und Jerusalem verlässt. Und diese Herrlichkeit des Herrn wird in einem Zeitschnitt, das nennt sich das tausendjährige Reich, nach Jerusalem zurückkehren. Und wenn man mal diese ganzen Verse zusammennimmt, in der diese ganze Herrlichkeit des Herrn immer beschrieben wird, kommt man nicht drum rum, Jesus mit dieser Herrlichkeit zu identifizieren. Immer wieder kommt man zu dem Schluss, diese Herrlichkeit des Herrn und Jesus, das gehört irgendwie zusammen. Wenn Menschen damals Jesus gesehen haben, sah er nicht anders aus als andere jüdische Männer. Aber an einem speziellen Zeitpunkt seines öffentlichen Wirkens kam diese Heiligkeit oder diese Helligkeit mal zum Vorschein. Vielleicht wisst ihr das, da gibt es in Matthäus 17, Vers 2 nämlich mal die Verklärung auf dem Berg. Und auf diesem Berg, da schien dieser Glanz der Herrlichkeit Gottes durch einen Vorhang seines menschlichen Körpers etwas hindurch. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das ist ganz interessant. Die Herrlichkeit des Herrn hat aus Jesus rausgeleuchtet. Also diese Herrlichkeit Gottes, die Jesus eben auch hatte, war mit den Hirten und den Engeln dort auf dem Felde. Engelschöre fingen dann an, auch noch zu singen und Gott zu loben. Und wenn das kein beeindruckender Auftakt ist, dann weiß ich auch nicht. Man überlegt immer, wie kann man irgendwas auf dieser Welt einführen? Und so eine Einführung, das kann nur von oben kommen. Auf alle Fälle, die Hirten beschlossen, dass, als sie sich ein bisschen erholt haben von dieser ganzen Sache, sie lassen ihre Schafsherden hinter sich und dann gehen sie und wollen diesen Jesus suchen. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Josef war mit Maria nach Nazareth aufgebrochen, da sie zu dieser ersten Volkszählung sich an seinem Geburtsort registrieren lassen mussten. Und ich denke, wir können nur erahnen, was es heißt für eine Hochschwangere, auf einem Esel solch eine Strecke bei Wind und Wetter zurückzulegen. Und ihr müsst bedenken, Dezember war Regenzeit in Israel. Also es war kein leichter Trip. Außerdem war Bethlehem überfüllt und es war kein Zimmer mehr frei. Ein Wirt erlaubte ihnen, bei den Tieren unterzukommen und auf der einen Seite wäre es erniedrigend, ist es erniedrigend, zwischen Tieren und Dreck und Kot so was Reines wie eine Geburt stattfinden zu lassen. Aber so sollte es nun mal passieren. Der König der Welt kam ganz unten unter Nutztieren zur Welt. Jede Mutter hätte sich gewünscht, an einem anderen Ort ihr erstes Kind auf die Welt bringen zu können. Sicherlich war es nicht so romantisch, wie es hier auf diesem Bild dargestellt wird. Aber vielleicht kann es dir helfen, wenn du denkst, du bist in deinem Leben mal ganz unten angelangt. Jesus war auch dort. Angefangen mit seiner Geburt und seinem späteren Leben, können wir getrost sagen, es gibt keine schlimmere und keine erniedrigende Situation, die Jesus nicht auch kennengelernt hat. Aber diese Futterkrippe war ein Zeichen. Die Hirten, die suchten nach einem Baby, das in der Krippe lag. Und ich kann mir vorstellen, dass Bethlehem voll war mit kleinen Kindern. Aber nur eines in einer Krippe. Außerdem leuchtete über dem Stall ein Stern. Und niemand weiß, wie viel Zeit nach der Geburt vergangen war, als es plötzlich an der Stalltüre hämmerte und die Hirten dastanden und Es hieß dann, als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen die Engel über das Kind gesagt hatten. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Was glaubt ihr denn, was diese Hirten da alles zu erzählen hatten? Und wie wir sehen, war die Reaktion in Vers 18 natürlich so, dass die Menschen nur noch staunen konnten. Es war eine gute Botschaft, die sie zu berichten hatten. Und wahrscheinlich waren diese Hirten sowas wie diese ersten Missionare. Denn es ist unwahrscheinlich, dass sie nur Maria und Josef von diesem Erlebnis erzählt haben. Ich glaube, sie erzählten es jedem, der es hören wollte. Und so geht es auch ein bisschen in unserem Alltag zu. Wer offen ist und von Jesus hören will, dem erzählen wir, weil wir nicht schweigen können. Von dem, was er in unserem Leben getan hat. Und wir als ETG haben uns mal als Ziel gesetzt, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen wollen. Weihnachten ist bekannt dafür, dass man eigentlich keinen Platz mehr in Kirchen bekommt. Und viele, die sonst eigentlich keine Kirchen besuchen, gehen der traditionshalber an Weihnachten dorthin. Und alle, die wir hier sind, alle, die wir da sind, sind wir Geschöpfe Gottes. Aber nicht alle unter uns sind Kinder Gottes. Ich hoffe, ihr versteht diesen Unterschied. Die Hirten hatten eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und sie waren etwas begegnet, das sie total umgekrempelt hat. Sie waren Jesus begegnet und das ist heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Wir können heute immer noch Jesus begegnen. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass da, wo Jesus in sein Leben aufgenommen wird, du Kind Gottes wirst. Da wird dein Leben verändert werden. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der das bereut hat. Und wie heißt es so am Ende dieses Verses mit den Hirten? Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Nach 8 Tagen wurde Jesus dann in den Tempel nach Jerusalem gebracht, um dort beschnitten zu werden. An diesem Tag führte der Heilige Geist auch einen Mann mit Namen Simeon in diesen Tempel, der immer nur gehört hatte, dass dieser Messias eines Tages mal kommen soll. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und erwartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, voller Sehnsucht zu leben? Er wartete auf Gott. Und der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über diese Worte. Und Simeon segnete sie und er sagte dann zu Maria, hör zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen wollen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen gegen das, dass sich viele auflehnen werden. Viele werden sich mal gegen Christus auflehnen. Und so zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durch dein Herz dringen. Und an diesem Tag hielt sich nämlich interessanterweise auch noch diese Frau da im Hintergrund auf. Und das ist die Frau, die genannt wird die Prophetin Hanna. Und seit langer Zeit war sie Witwe, nun eine alte Frau geworden von 84 Jahren. Hanna brachte die ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und sie fastete dort Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie herzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Und wir sehen, was hier passiert ist, wenn ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Ein ganzes Leben haben diese Menschen auf diesen Moment gewartet. Unsere Reihe durch die letzten Wochen hieß Warten auf Gott. Und hier sind zwei, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, Gott zu dienen und darauf zu warten, dass der versprochene Retter endlich ankommt. Und vielleicht wartest du auch in irgendeiner Sache in deinem Leben. Vielleicht wartest du auf Gott. Vielleicht wartest du in irgendeiner Sache in deinem Leben, dass Gott endlich mal eingreift. Vielleicht hast du eine schlechte Diagnose bekommen. Vielleicht betest du schon ziemlich lang für irgendwelche Menschen, die dir nahestehen. Und bittest Gott, dass er endlich eingreift. Vielleicht bittest du für Beziehungen, die schlecht laufen. Vielleicht wartest du schon ziemlich lange auf Gott. Und ich will dir sagen, Gott hört dein Rufen und dein Flehen. Er weiß um deinen Schmerz. Aber manchmal müssen wir halt warten. Und nun konnte Simeon sterben, nun konnten beide Frieden finden. Und ab diesem Moment ist es in ihrem Leben persönlich geworden. Und auch hier sehen wir wieder, dass diese Prophetin Hanna nicht mehr zurückhalten konnte und jedem von diesem Jesus erzählen musste. Kinder Gottes können nicht aufhören, von dieser guten Botschaft zu erzählen. In einer Welt, die uns Tag für Tag überflutet mit schlechten Nachrichten, ist es selten geworden, mal eine gute Nachricht zu hören. Die Nachrichten, die wir täglich hören, können wir eigentlich nur überleben, weil unser Gehirn die rausfiltern kann. Ich würde zugrunde gehen, wenn das nicht funktionieren würde. Und dann höre ich seltenst in den Medien mal eine gute Nachricht. Als diese Woche die Nachricht kam, dass hier unsere iranischen Flüchtlinge die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, hat meine Mutter bei uns in der Praxis auf den AB gesprochen und angefangen mit den Worten, und ich habe jetzt mal eine gute Nachricht. Und ich habe gejubelt, als ich das gehört habe. In der letzten Woche wurde Markus bei einem Supermarkt von einer alten Frau angesprochen, ob er ihr irgendetwas Tröstliches, etwas Gutes sagen könne auf dem Parkplatz. Ihr Mann sei vor ein paar Monaten gestorben und sie wisse nicht, wie sie diese Weihnachtstage ohne ihn überleben soll. Und aus Gesprächen mit ihnen, da wussten wir, dass die zwei nie wirklich interessiert an Gott und an Jesus gewesen sind. Und jetzt war er tot. Und Markus war total überrascht, dass er so ad hoc vom Supermarkt tröstende Worte bringen soll, die sie wieder aufrichten könnte. Aber sie erwartete es nun mal jetzt von ihm. Wir sind in diesem Dorf, in dem wir arbeiten, nämlich bekannt dafür, dass wir über unseren Glauben sprechen. Und wenn es jemandem wirklich schlecht geht, dann wendete er sich an jemanden, der ihm Hoffnung geben kann. Nicht an diejenigen, die nur sagen, wird schon alles wieder gut. Komm, lass uns feiern und dann vergessen wir das wieder. Markus hat dann tags drauf nochmals, ist er zu ihr gegangen und hat sich dann ausführlicher mit ihr unterhalten und ihr so ein paar Sachen gegeben. Aber wir sehen, diese Welt dürstet nach dieser guten Nachricht. Unser Leben ist vergänglich und wir leben, wie wenn es nichts mehr danach kommen würde. Wie wenn das hier alles wäre auf dieser Welt. Aber so wie Jesus an Weihnachten das erste Mal kam, so wird er nochmals wiederkommen. Weihnachten ist jedes Jahr für uns eine Erinnerung daran, dass er kam und dass er wiederkommen wird und seine Nachfolger dann zu sich nimmt. Advent heißt Ankunft. Und wir reden viel darüber, dass Jesus kommen wird. Doch was wäre, wenn dieser Tag dann tatsächlich dann mal da ist?
In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, das kann als dein Ding eigentlich nicht gut. Denn da, wo ein Anfang ist, ist es auch ein Ende. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht? Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit, wenn Jesus dann käme? Wäre ich dabei? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde.
Dass ich dich da finde und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel. Ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staunen versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, ruft mir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich, frag ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm, und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, denn ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, dass man 2 Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten einen Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus, bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen noch leise und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebtest dich? Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst? Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wär's das, wonach ich mich sehne?
Vielleicht ist es nicht die Weihnachtspredigt, die du erwartet hast. Aber du bist der Grund, warum er an Weihnachten gekommen ist. Du warst ihm wichtig genug, um den Himmel zu verlassen und all die Qualen auf sich zu nehmen. Nimm es ganz persönlich. Jesus liebt dich. Und er meint dich. Es ist kein Zufall, dass du heute hier sein solltest. Und wer sein Leben ernst nimmt, höre diesen Rat. Wer diese Liebe aufnimmt und einkehren lässt, der hat die wahre Bedeutung von Weihnachten verstanden. Und ich wünsche euch eine tiefgehende Weihnachtszeit mit viel Zeit zum Nachdenken. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr, wie sieht's wirklich aus in unserem Herzen? Sind wir bereit, wenn du heute kommen würdest? Du bist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen. Und du hast den Weg freigemacht zum Vater durch dich. Und himmlischer Vater, wir können dir nicht genügend Danke sagen für das, was du am Kreuz getan hast für uns. Und wir warten eigentlich, dass du wiederkommst. Aber wir wollen, dass jeder mitkommt. Und bitte sprich zu den Herzen. Begegne den Menschen, jeder, der diese Weihnachtsbotschaft hört. Du bist gekommen, um zu retten. Das bitte ich dich, Herr. fang bei uns an. Amen.